Okay, 1. Thessalonicher 4? 5,12, danke. Genau. So, die restlichen Verse jetzt, also wenn man das so durchliest, hat man so das Gefühl, Paulus hat keine Zeit mehr oder keine Lust. So, und so irgendwie die letzten wichtigen Sachen so hintereinander geklatscht, ne? So eine Liste, so ohne Erklärung, so ein, und wo ich halt so beim Lesen gemerkt habe, das liest man einfach so runter und so weg. Aber wenn man halt Predigt vorbereiten muss, muss man sich ja alles genau angucken. Ne? Und dann sind es schon mächtige Sachen, die man wirklich viel Zeit rein investieren darf, um drüber nachzudenken, was bedeuten die einzelnen Punkte eigentlich. Für mich, es tut gut. Es sind wichtige Sachen hier. Es sind im Grunde das, was uns der Heilige Geist schenkt, wenn wir mit ihm gehen. So, die Art, wie wir im Umgang miteinander und Gott so laufen sollen, im Glauben. Und lass uns mal anfangen. 5, Vers 12. Wir bitten euch, aber Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Ja. Die gesegnetsten Gemeinden sind die, wo Glieder drin sind, die die Autorität akzeptieren. Die Ordnung, die Gott in eine Gemeinde gibt. Ne? Das ist nicht nur in der Gemeinde so, es ist auch zu Hause so, im Privaten oder in einer Beziehung oder in Freundschaften mit anderen Menschen, auf Arbeit oder sonst wo. Ne? Unterordnung ist so ein riesengroßes, wichtiges Thema. Und ja, manchmal ist man nicht zufrieden mit der Position, in der man ist. Ne? Zum Beispiel, ich denke, das darf ich sagen, hat Dorot auch zu kämpfen, damit Mutter zu sein und Hausfrau zu sein, ne? So, und weil es immer wieder die gleichen Aufgaben sind, ist halt ermüdend. Du bist kaum fertig mit Putzen und dann sieht es schon wieder so aus. Ne? Bei 4 Kindern sowieso. Und bei mir als Ehemann, obwohl ich versuche, Ordnung zu halten, aber es ist halt, naja, ne? Das ist halt, also Hausfrau zu sein, ist wirklich der undankbarste Job, glaube ich, den es gibt. Weil die da in der Wohnung sind, die geben kaum Ehre und gebühren das nicht. Ne? Sondern fleißig dabei wieder alles dreckig zu machen. So ein, und man muss es wirklich immer tun, regelmäßig. Man muss dranbleiben, organisieren, sich selbst organisieren. So ein, von daher, echt, gebt eure Mama, falls ihr da noch irgendwie wohnt, so ein echt, man Lob, so ein, wenn es funktioniert. Ne? Das heißt natürlich nicht, die Frauen sollen nur arbeiten und die Männer haben im Haushalt nichts zu tun. Ne? Aber trotzdem haben wir natürlich verschiedene Aufgaben bekommen von Gott. Und wer sich dieser Ordnung fügt, ist gesegnet. Ja. Genauso in der Ehe, wer sich wirklich seinen Ordnungen fügt, das heißt, der Mann kommt aus seiner bequemen Sohle raus und leitet und versorgt und umsorgt seine Frau, auch mit Gottes Wort, aber auch mit dem Trost und dem Selbststerben, wie Jesus das für seine Gemeinde tut, denn wir sind verpflichtet, unsere Frau so zu lieben, wie Jesus die Gemeinde. Das heißt, wir sind verpflichtet, unsere Frauen zu dienen, und zwar in allem. Und die Frau, die sich unterordnet unter dem Mann und sagt, ja, ich habe einen schlaueren Weg oder einen besseren Weg, aber naja, wenn Gott einen Esel benutzt, dann kann er auch dich benutzen. Ich ordne mich einfach unter und folge dir jetzt, auch wenn ich es besser weiß. Und oft haben Frauen da vielleicht sogar recht, weil ja, Gott hat uns anders gemacht. Es gibt immer Ausnahmen, aber die lasse ich jetzt weg. Aber von der Masse gesehen, sind wir wirklich unterschiedlich, funktionieren unterschiedlich, denken und sehen unterschiedlich. Ne? Und das ist gut so. Und das ist halt herausfordernd. Und so ist es auch in der Gemeinde. Wir sind alles unterschiedliche Glieder, funktionieren, denken, sehen und fühlen und leben unseren Glauben unterschiedlich. Wir haben einen unterschiedlichen Gang manchmal mit Jesus, wie wir mit ihm umgehen, wie wir beten, wie wir Gebetserwartungen haben oder unsere Gaben einsetzen. Wir sind alle anders. Manche gleichen sich in vielen Hinsicht, aber trotzdem gibt es immer Unterschiede. Das muss man akzeptieren. Außerhalb davon funktioniert keine Beziehung zwischenmenschlich. Ob in der Gemeinde oder in der Ehe oder mit deinem Chef oder mit deinen Leuten, die für dich arbeiten. Liebe bedeutet, dass man den anderen so nimmt, wie er ist, ohne ihn verändern zu wollen, den einfach erträgt, wenn es sein muss. Manche Seiten von uns muss der andere ertragen. Aber im Vertrauen darauf, dass Gott ändert. Dann funktioniert's. Ich sehe das bei Do als lebendiges Zeichen und wir sind zusammengekommen als zwei Dickköpfe, die wir immer noch sind. Aber einer hat den anderen versucht zu verändern, im Denken, im Handeln, im Reagieren, ne? Auch im Glauben vielleicht. Und es gab einen Krieg, einen Kampf und keine Liebe im Endeffekt, sondern nur zu Bruch und mehr zu Bruch, ne? Und erst als wir akzeptiert haben, dass wir nicht fähig sind, den anderen auf uns zu münzen, hat es funktioniert. Und seitdem macht Gott aus uns ein Leib. Und da ist oft Frieden drin. Und so ist es auch in der Gemeinschaft, dass wir uns unterordnen und die Position einnehmen, die wir haben. Und Paulus sagt ja, ehrt den, der an euch arbeitet. Und das kann ich nur bestätigen. Ich habe meinen Pastor versucht, alles aus dem, wie sagt man das, von Lippen lesen. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Wir waren ab und zu anderer unterschiedlicher Meinung, aber das war egal, weil es war nicht meine Gemeinde. Ne? Und ich war nicht der Pastor. Aber ich habe gesehen, was für ein Segen da rauskommt, wenn das Leitungsteam wirklich zusammenhängt. Und dann habe ich gesehen, ein neues Leitungsteam, das danach kam, die ihren Pastor nicht geehrt haben und Respekt hatten, sondern meinten ja, ich würde das anders machen und mein Weg ist besser und das ist ein schlechter Pastor. Ne? Und ich habe gesehen, wie der Zerbruch erst in der Leiterschaft kam und dann in der ganzen Gemeinde. Unterordnung bedeutet, dass eine Ordnung da ist. Ne? Und wenn man sich nicht unterordnen kann, dann kommt Unordnung ins Denken und ins Handeln. Und Unordnung zerstört. Deswegen ist es wichtig, wenn Gott es dir aufs Herz legt, geht, du bist in der Gemeinde, du bist in der Gemeinde oder du bist dort und dort, dich unterzuordnen unter dem Willen von denen, die dort leiten. Ja, weil es ist wie, das beste Beispiel ist vielleicht eine Familie. Ich versuche meine Kinder, so gut mir möglich ist, das Beste zu tun, um sie gut zu erziehen. Ihr werdet eure Kinder wahrscheinlich ganz anders erziehen. In manchen Punkten mehr Priorität auf den Punkt setzen, wo ich vielleicht es mir nicht so wichtig ist und andersrum. Ne? Aber wer von uns ist das bessere Elternteil? Ne? Da gibt es kein richtig und kein falsch, so, weil jeder von uns ist richtig so, weil wir mit Überzeugung erziehen. Und so ist es halt auch in der Gemeinschaft. Da sind Älteste da und die erziehen, ne? Und bauen auf, sind konzentriert darauf, dass die Kinder wachsen und gedeihen, ne? Dass die älteren Brüder und Schwestern, die genauso angreifen, um selbst zu jüngern und selbst mitzuerziehen und zu gucken. Ne? Achte den Gott über dich gestellt hat, in der Gemeinde, aber auch auf Arbeit, in der Ehe und sonst wo. Ne? Vers 13, und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Vielleicht gab es da Probleme mit manchen Leuten aus der Gemeinde und der Leiterschaft dort. Würde mich nicht wundern, habe ich schon oft gesehen. Ist nichts Neues. Aber Paulus setzt hier einen Punkt und sagt, lebt im Frieden. Das heißt, da ist kein Frieden. Und er sagt davor, liebt und achtet sie umso mehr. Das ist eine Herausforderung, gerade bei jemandem, den du nicht nachfolgen willst oder lieben willst. Ne? Aber Paulus sagt, das interessiert null die Bohne. Ob du das willst oder nicht, ob du das kannst oder nicht. Und du hast es zu tun, weil das ist die Ordnung, die funktioniert. Das heißt natürlich nicht, dass wenn dann Leiter ist, ein Pastor oder ein Ältester und der außerhalb von Gottes Wort irgendwie was verdreht oder falsch lehrt oder die Gemeinde eher treibt, anstatt sie zu leiten, ne? Oder autoritär sich dort einen geistlichen Thron baut und will, dass alle ihn anbeten und ihm folgen und in seine Richtung wachsen, dass man dann folgt. Ja, weil das wäre nicht Liebe. Liebe hasst das Böse und steht zur Wahrheit, ne? Das heißt, dass die Gemeinde dann gezwungen ist, rein aus der Brüderliebe her und der Heiligkeit her und Gott, der Ordnung Gottes, den Pastor zu ermahnen oder den Ältesten oder den Diakonen oder wen auch immer. Ne? Und in die Schranken zu weisen, in Demut. So, ansonsten liebt man nicht. Ne? Aber hier geht es halt einfach nur darum, selbst wenn der Leiter ein Mensch ist, den man nicht so respektieren kann, vom Persönlichen her, gibt es ja, dass man aber trotzdem vor Gott sich demütigt und sagt so, aber ja, du hast nun mal eingesetzt. Na, Salavi. Und ich sage immer zu den Leuten, das mehrmals passiert hier, die Probleme haben mit Autorität, da gibt es viele Christen, ne, die sich nichts sagen lassen, sofort eingeschnappt und beleidigt sind, sobald man nur einen Punkt anspricht, wo man vielleicht Korrektur geben will oder helfen will, ne, so, wo man ermahnen muss vielleicht, so ein, aber die sofort sagen, ja, du wirst das immer, machst das immer, du bist, ne, so ein herrschsüchtig und was ich schon alles gehört habe, so ein, ne, dann den Leuten, die sich überhaupt nicht unterordnen können, den kann ich nur empfehlen, also den Pastor oder den Ältesten nicht annehmen können, dann halt zu beten und zu gucken, ob vielleicht eine andere Gemeinde richtig wäre. Weil ich denke, es ist besser, in einer anderen Gemeinde zu sein, obwohl man vielleicht hier den Platz hat, aber dort Frieden hat mit Christus und mit sich, ne, als hier zu sein und immer Krieg und Spaltung zu bringen und hinterm Rücken doppelzüngig irgendwie was kaputt zu machen, ne. Von daher, wir sind ja reicher als die Leute hier. Es gibt so viele Gemeinden allein hier im Umkreis, so, da ist für jeden irgendwas dabei. Und wenn nicht, habe ich genug Christen erlebt, die sich selber dann ihr Ding bauen. So, ne? Aber ich glaube, selbst da, wo man nicht mit allem übereinstimmt, wenn man weiß, es ist mein Platz und man ordnet sich Gott da unter Leitung, dann kann man wachsen und gute Frucht bringen. Ne? Auch das habe ich hier oft erlebt. So, von daher lasst uns unterordnen und auch Respekt haben, weil die Leute, die an uns arbeiten, investieren sich echt mit mehr als nur mit Geld und Zeit. Und ich kann von mir aus sagen, jetzt als Pastor, das ist in sich selbst sterben. Immer und immer wieder und zwar täglich und man trägt eine Riesenlast, wenn man es wirklich ernst meint. Ne? So. Und ich sehe, meine Kinder sind echt undankbar. Weil ich mich und Dorot, wir uns mit Kraft und mit Elan und mit Seele dort investieren und oft zum Weinen kommen und dann grenzen und sie können es nicht sehen und nicht verstehen. Ja. Deswegen mache ich trotzdem weiter. Und so ist es auch in der Gemeinde, weil manchmal bedarf es halt einer gewissen Reife, dass man die Augen offen hat und erkennt. Ja. So. Von daher, lasst uns beten für die, die Problem haben mit Autorität. Vers 14. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwandt die Unordentlichen. Und das ist wichtig. Und ich finde es schön, er schreibt hier nicht nur zum Ältesten, sondern er schreibt hier zur Gemeinde. Ja, zum Schluss steht die Gnade, grüßt alle Brüder mit einem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief an alle heiligen Brüder vorgelesen wird. Er schreibt ja an uns, an jeden einzelnen Gläubigen, egal ob man Pastor ist, Ältester oder einfach nur da. Ne? So, dass wir uns mit der Brüderliebe lieben und wer sich wirklich liebt, der ja, der verwandt auch mal, ne? Ist auch mal ernst und gibt mal Korrektur. So, wenn du Menschen um dich hast, die nur nett zu dir sind, auch wenn du falsch liegst, die dich nur anlächeln, obwohl du vielleicht gerade fies bist, so, dann kannst du wissen, der Mensch liebt mich nicht. Ich bin froh, dass ich in einer Gemeinde bin, wo mich die Leute lieben, glaube ich, denke ich. So, weil ich oft Korrektur kriege, manchmal sogar direkt in der Predigt. Und das ist gut so. Ne? Aber ich kenne das auch anders, dass man aus falscher Ehrfurcht und falscher Demut die Klappe hält und nichts sagt. Ja, aber im Endeffekt ist das das Gegenteil von Lieben. Ja. Doch das zerstört. Verbannt die Unordentlichen. Und ich habe da oft Angst vor. Ja. Und ich hatte da sehr viel Angst vor, als Gott mich hergeschickt hat. Ich hatte ja keine Ahnung von nichts. Sondern Gott hat nur die Person geschickt und die Situation. Ich musste von null da anfangen, irgendwie zu reagieren. Und ich wird so vieles anders machen jetzt mit Frankie oder so, mit all den kaputten Leuten. Ich würde so vieles anders machen und ernster sein. Aber das muss man halt lernen, ne? Von daher, wenn es dran ist, dann lieb deinen Bruder oder deine Schwester und ermahne, weil du echt viel Sünde rettest. Vor viel Sünde rettest. Das sagt doch das Wort. Und das stimmt. Wer weiß, was anders gekommen wäre, aber ist ja nicht. Von daher, was wäre, wenn, das hier Quatsch. Okay, nochmal. Ermahnt euch aber, verbannt die Unordentlichen. Tröstet die Kleinmütigen. Auch das ist wichtig, mit vielen zu sein. Ja. Ich kenne viele heilige Brüder und Schwestern, die sehr darauf bedacht sind, in ihrer Rede und ihrem Handeln heilig zu sein. Und korrekt. Und auch es lieben, mit Inbrunst das jedem laut zu machen und zu verdeutlichen, zu zeigen. Und ich meine es ernst aus Eifer her. Ne? Aber oft sind es gerade die Brüder und Schwestern, wo ich sehe, die haben überhaupt kein fühlendes, mitfühlendes Herz. Ne? Ich habe heute die Geschichte, ich wollte sie lesen, aber das wird zu lang, weil ich möchte gern fertig werden, aber ich habe heute die Geschichte vom barmherzigen Samariter nochmal gelesen, wo der Pharisäer kommt und Jesus versucht, so, ne? Mit der Liebe und so, ne? Was möchte ich denn tun? So, ne? Was denkst du denn, was ist denn das Gebot? Ja, liebe Gott und dein, ne? Und deinen Nächsten, wie dich selbst. Und ihr sagt, das stimmt. Und dann kommt der Pharisäer und sagt halt, oh, wer ist denn mein Nächster? Ja. Und Jesus kommt zu ihm und erzählt ihm die Geschichte und habt ihr heute mal ganz neu gesehen, auch wenn es für euch vielleicht schon seit Jahren klar ist, aber war schön zu sehen einfach. Fängt halt an und sagt, ja, da ist der Priester und da ist ein Mann, der wird ausgeraubt, nackt ausgezogen, verdroschen und liegt halbtot, wird er auf der Straße zurückgelassen. Ja, und da kommt erst der Priester, der Mann Gottes, der das Wort lehrt und alles, so ein vorbei und sieht ihn dort liegen und geht auf die andere Straßenseite. Ne, um sich nicht zu verunreinigen vielleicht, was auch immer. Dann kommt als nächstes ein Levit, ein Diener Gottes, ein Diakon, ne, der im Tempel arbeitet, schick angezogen ist und Gottes Liebe und Gnade ausbricht, die Opfer bringt und alles vorbereitet, und sieht ihn und geht dran vorbei. Und dann kommt ein Samariter, jemand, der die Juden eigentlich nicht so mag und die Juden ihn nicht. Und sieht den Menschen dort liegen und entscheidet sich, von seinem Pferd abzusteigen, zu dem Mann zu gehen, seine Sachen rauszunehmen, ihn anzuziehen, die Wunden zu waschen, zu verbinden mit Öl und von Wein, was kostbar ist und teuer, obwohl er den gar nicht kennt und vielleicht nie was zurückkriegt, noch zu desinfizieren ein bisschen, setzt ihn auf sein Pferd, steht da, und bringt ihn zur nächsten Gaststätte oder Hotel oder was auch immer, bezahlt ein Zimmer. Gibt dem Wirt 2 Denare, was echt viel Geld war, und sagt, hey, wenn irgendwie der Mann mehr kostet, dann auf dem Rückweg, ich komme wieder vorbei, ich gucke nach dem, dann kriegst du das von mir. Ne? Aber nicht nur, dass er das macht, sondern er geht mit ihnen ins Zimmer und verbindet seine Wunden. Die ganze Nacht durch, bis zum Morgen, da reist er erst ab. Verbringt Zeit mit ihnen, investiert sich selbst da rein. Das fand ich schon echt bewegend. Krass. Als Christ so, ne, wenn du jemanden hilfst, so physisch und so, dann, das ist ja schon eine Menge, ne? Mehr als vielleicht sonst jemand machen würde, aber der Mann investiert sich halt selbst, und verbringt eine Nacht mit dem Mann. Sauber und heilig. Und die haben bestimmt tolle Gespräche. Und da sitzt ein Jude und ein Samariter und die zwei unterhalten sich. Ganz privat und intensiv und tauschen sich aus und merken hey, wir sind doch keine Feinde. Es gibt doch gar keinen Grund, Feind zu sein. Ne? Und das ist, sagt Jesus, dein Nächster. Also wer ist mein Nächster? Kurz gesagt, den ich in meinem Leben lasse. Das ist mein Nächster. Nicht die, die in meinem Leben sind, sondern die ich dort reinlasse. Und ich denke, dass Jesus für alle gestorben ist und somit sollte ich mich nicht verwehren, irgendjemanden. Aber die Menschen, in die ich mich investieren soll, die in meinem Wirkungskreis sind, in die soll ich mich komplett investieren. Das ist Liebe. Ja. Und das hat eine gute Frucht. Allein die Geschichte hat schon Millionen von Christen bewegt, denke ich. Immer und immer wieder. Aber zurück zum Text und wir werden heute die Liste nicht schaffen. Gut, dann Tröstet die Kleinmütigen. Und das ist ein wichtiger Punkt, gerade in der Gemeinde. Ne? Wenn da jemand ist, der gerade nicht feststeht und nicht feste Zuversicht hat, hoffnungslos erscheint, so trauert, Angst hat, in Sorgen, der einfach nicht fest dasteht und sagt so, ich bin großmütig. Oder der Herr wird das machen. Ne? Er gibt und er nimmt und ich werde ihn preisen. Ne? Und es gibt Zeiten, da können wir das einfach nicht, weil wir menschlich Menschen sind. Ne? So und da kommt Paulus halt an und sagt so, Mensch, lebt doch mit Mitgefühl. So tröstet, der dann kleinmütig ist. Und ich glaube nicht, dass es heißt, dass man sich dazugesellt und sich mit in den Abgrund stürzt, in der Zweifler gerade steckt. Das bringt null Punkte, außer dass man selber noch zerstört wird. Ne? Sondern zu trösten bedeutet, dass ich zu demjenigen gehe und den Mut mache. Und wieder die Augen hebe von diesem Möglichen zu den Unmöglichen. Von den Unmöglichen zu den Möglichen. Und dass ich seinen Blick wieder auf Jesus wende und sage, hey, Gott ist mittendrin in deinem Leben und das wird alles dient dir zum Guten. Ne? Und du kannst sagen, ja, das sind christliche Slang und ja, Bibelverse oft sagen und so, das hilft nicht, das hilft. Ja. Fromm sein hilft. So, ich bin dankbar für jeden frommen Menschen, den Gott in mein Leben schickt. Der mir richtig christlich mich ermutigt, mich erbaut. Weil selbst wenn ich in dem Moment, wo ich die Bibelverse und die Stellen höre, es nicht akzeptieren kann für mich, weil ich in meinem Sumpf sitze und mir gerade suhle in diesem Dreck und untergehen will, ne, komme ich doch irgendwann raus, weil der Geist mich daraus führt und die Verse kommen und erbauen mich und halten mich und stärken mich. Du kannst nicht zu christlich sein, nur zu religiös. Wir sollen miteinander singen in Lobliedern, in Psalmen, in geistlichen Liedern, in Danksagungen. So sollen wir zusammenkommen und das ist nichts Schlechtes, das ist was Wunderbares. Und gesegnet ist die Gemeinde, wo viele Christen sind, die es lieben, dieses Licht und diese Wahrheit auszusprechen. Ja. Tröstet, die kleinmütig sind. Nehmt euch der Schwachen an. Auch das ist wichtig. Paulus sagt, wenn du der Starke bist, dann werd schwach für den Schwachen, damit er nicht zur Sünde verführt wird. Ja. Und ich merke das in vielen Punkten. Ich nehme jetzt die Ehe, weil ich jetzt hier unten nicht so private Dinge von irgendjemandem sagen, so die vielleicht nicht laut sein dürfen, aber unsere Ehe. Ne? Da investiere ich mich mit der gleichen Kraft wie für die Gemeinde. Ne? Und oben bin ich auch ein Hirte. Und ich muss sagen, in manchen Bereichen ist meine Frau stärker als ich, bei Weitem. Gerade was Disziplin betrifft, ist sie einfach nur ein erschreckendes Vorbild, die mich immer wieder herausfordert. Aber es gibt auch Bereiche, wo ich stärker bin. Und das ist zum Beispiel der Glaube. Und es war oft der Punkt, wo sie, zum Beispiel, wenn wir in finanzieller Not waren, wo sie gesagt hat, wir können die Miete nicht zahlen, wir können das Essen nicht machen, da kommt morgen die neue Rechnung und das und das so. Und wo ich dann dastehe und das höre und sage, ja, das wird schon. So. Kannst dich entspannen. So, und Gott weiß genau, der kommt spätestens pünktlich. Also beruhig dich. Und es tut dir gut, weil sie kann gerade nicht so fühlen und sehen, aber ich kann's. Also mache ich es laut und sie hat was davon. Ne? Aber es sind oft Bereiche gewesen, zum Beispiel bei der Verhütung bei dem Thema, gerade weil wir so eine Vorgeschichte haben und jedes Kind der Körper abstoßen will bei Judith, bei Dorit und war das jetzt prophetisch? Wehe. wo ich da reingegangen bin, Gott weiß genau, wie viele Kinder wir kriegen, wann wir sie kriegen und wie die, aber wir haben ja auch zwei Kinder verloren. Ne? Also es ist nicht so, dass ich sagen kann, ja, Gott segnet immer und alles läuft. Wo ich trotzdem aber immer so einen inneren Frieden hatte und so eine Ruhe, brauchen nicht verhüten, von meiner Seite her, Gott weiß genau, was auf uns zukommt. Wir können da vertrauen. Ne? Adam und Eva hatten auch kein Kondom. Alles gut. Aber wo Dorit das nicht konnte und diese Angst hatte und gesagt hat, ich kann aber da gerade nicht vertrauen und wo ich dann halt meinen Glauben zurückstellen musste und sagen musste, okay, dann verhüt mal, bis du den Glauben hast. Und es verging nicht lange Zeit, bis sie Frieden hatte von Gott und gesagt hat so, ja, ich habe jetzt meinen Frieden, es geht. Ne? Und ich bereue das nicht, weil dann jedes Mal ein Kind kam. So, und das ist was Wunderbares. Ist ein Geschenk, auch wenn es dich echt manchmal zur Grenze bringt oder eigentlich immer zur Grenze bringt. Es ist interessant, wie viele Grenzen es gibt, ja? Du denkst, du hast eine Grenze erreicht und dann am nächsten Tag hast du schon viel weitere und denkst so, wow, hätte ich nicht für möglich gehalten, ne? Kinder sind was sehr Besonderes. War nur ein Beispiel, aber dafür ist jeder Einzelne hier verantwortlich, ne? Und ich habe das oft erlebt und es ist traurig, dass so viele die Verantwortung nur auf die Ältesten und auf den Pastor legen und sagen, ja, die müssen das machen. Ich bete. Aber das ist ein Fehler, weil jeder von uns ist gleich viel. Der Heilige Geist wohnt in jedem Einzelnen von uns. Wir sind alle Sprachrohre Christi, wir sind alles Propheten, die den Willen Gottes laut machen und verkündigen. Und die glauben und an die, die nicht glauben. Wir sind alle gleichermaßen verantwortlich zu geben. Und zwar die Gaben, die Gott gibt. Ja. Von daher, wenn du jemanden siehst, der schwach ist, dann heißt es vielleicht manchmal zu ermahnen und zu sagen, hey, reiß dich mal zusammen. Oder hey, das kannst du tun oder das brauchst du nicht tun, aber gerade in dem Bereich passe ich sehr auf und versuche erstmal zu beten, in mich zu gehen, zu gucken, ob ich vielleicht dann nicht meinen Stolz zurückdrehe und einfach sage, gut, selbst wenn ich frei bin, lasse ich es einfach. Der Gegenwart. Und seid langmütig gegen jedermann. Und das ist echt schwer. Langmütig zu sein. Ich würde es jetzt definieren mit geduldig, ausdauernd, verharrend da drinnen, dranbleiben, auch wenn es mühsam ist oder manchmal so aussieht, als ob es gar nichts bringt, aber ertragt einander. So, bleib einfach dran und halte durch. Investier dich immer und immer wieder auf lange Zeit. Und nicht nur mal kurz und dann kümmerst du dich wieder um dich. Und manche von unseren Brüdern und Schwestern brauchen sehr intensive Zuwendung. Und das kann echt kräftezehrend sein und eine Menge rauben. Ja. Von daher ist es für uns persönlich dann noch wichtiger, für die, die erbauen und ermutigen, sich investieren, selber viel Kraft zu empfangen im Zwiegespräch mit Gott. Weil außerhalb da ist nicht viel Kraft. Und dann höre ich zwei Christen zusammensitzen, die menschlich miteinander versuchen, irgendwie Probleme zu lösen. Das funktioniert halt nicht. Wir sind verantwortlich füreinander. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet allezeit nach dem Guten. Das ist auch sehr wichtig. Wie du mir, so ich dir. Du schlägst mir ins Gesicht, ich trete dir ins Bein. Du sagst mir, dass ich Sünde bin, ich zeig dir deine. Du liebst mich nicht, dann liebe ich dich jetzt nicht. Du hast mir da nichts gegeben, dann gebe ich dir jetzt hier nichts. Du bittest für mich nicht, dann habe ich es auch nicht aufs Herz, für dich zu beten. Oder du gibst mir nicht den Respekt, dann gebe ich ihn dir auch nicht. Das ist halt Stolz. Und Stolz brodelt und frisst und zerstört. Und jeder von uns ist stolz. Und keiner ist davor irgendwie beschützt. Wir alle sind Menschen, die wichtig sind. Zumindest für uns. Ne? Aber so läuft es halt nicht zwischenmenschlich, wenn wir Christus angehören. Dieses sich selbst sterben täglich. Und das Kreuz tragen, das bedeutet, es ist eine Last. Ist schwer und tut weh, kann Wunden hervorrufen, manchmal. Aber zwischenmenschlich, wenn du mit anderen Menschen zusammen bist, dann bedeutet das von Christus aus versuch dich selbst in den Schatten zu stellen. Und wenn dir keiner dankt, dann dankt dir keiner. Du wirst deinen Lohn von mir bekommen. Ja. Und wenn du nicht den Lohn empfängst, den du verdienst für deine Arbeit und Mühe oder deine Investitionen, dann sei nicht enttäuscht und traurig so, sondern du wirst deinen Lohn bekommen. Und zwar im Himmel. Ich habe alles aufgeschrieben, ich werde nichts vergessen. Und von mir wirst du viel mehr Lohn als das, was der Mensch dir geben kann. Ich gebe dir hundertfach. Und selbst 30-fach ist für mich eine Menge. Und das ist schwer, weil ich bin stolz. Und ich möchte, dass die Leute doch sehen und hören, was ich tue und Danke sagen und ne, möchte nicht noch berichtigt werden oder. Aber es ist egal. Und das heißt, sich selbst sterben und das bedeutet, es ist ein Prozess und das muss man lernen und das lernt man. Jeden Tag aufs Neue, Stück für Stück mehr, wird man Christus ähnlicher. Deswegen brauche ich mich nicht verfluchen, dass ich stolz bin. Ich preise Gott dafür, dass mein Selbst immer weniger wird. Sehr langsam, aber immerhin. Ne? Seht darauf, dass ihr niemand Böses mit Bösem fühlt, sondern trachtet allezeit nach dem Guten. Sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Also gibt es keine Ausreden. Freut euch allezeit. Das liest sich so einfach. Ne? Wie soll ich mich denn jederzeit freuen? Es gibt doch so viele Momente, sagt doch die Bibel, weinen mit dem Weinenden. Wenn ich weine, freue ich mich nicht. Außer ich weine vor Freude. So, ne? Aber das ist das andere. Aber freut euch alle Zeit. Und ich glaube, Paulus meinte das hier wirklich ernst. Hör auf zu jammern und dich selbst zu mitleiden. Versuche aus dem Tief rauszukommen und gucke auf das, was du hast. Dass wirklich nichts verloren ist und nie verloren sein wird. Und das ist schwer. Das kann ich nicht als Mensch. Und doch bringt der Heilige Geist mich immer wieder zu dem Punkt, wo es tut. In den schlimmsten Löchern, in denen ich schon saß, hatte mich trotzdem irgendwie rausgeführt und ich saß da und ruhig. Mit einer inneren Freude und einer tiefen Freude, ja, die mein Verstand übersteigt hat. Ja. Aber was muss ich tun, um Freude zu kriegen? Ich muss auf Gott sehen, ich muss ihn suchen. Und Jesus hat gesagt, und das ist sehr wichtig und das dürfen wir nie vergessen, ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Und sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, der empfängt. Und jeder, der sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Wie kann ich mich denn allezeit freuen, selbst in Leid, wenn die nicht zu Gott kommen? Und er wird mir geben, das hat er versprochen, mehrmals. Und das, was er gibt, führt mich zur Freude. Deswegen war es auch Paulus möglich oder all den anderen Märtyrern und Jüngern und Christen, die nach denen gelebt haben, die jetzt noch leben, sich trotzdem im Leid zu freuen. Dort drin zu sitzen, im Gefängnis, verprügelt und bespuckt und missachtet und trotzdem Lobpreis singend dort sind und betend und anbetend und nicht Gott verfluchend. Jeder, der Gott sucht, bekommt Freude. Warum? Hat Jesus gesagt. Weil der Vater, der weiß umso mehr, was ihr braucht, und er ist bereit, euch sehr viel Heiligen Geist zu geben. Ich brauche nicht das Problem der Lösung, wenn ich zu Gott komme im Gebet, und sage, hol mich da raus und verändere alles und rette meine Situation, so dass meine Frau mich wieder liebt und dass ich einen besseren Job habe und mehr Geld und dieses, ne, und die Frau mich liebt und wir heiraten können oder was auch immer, sondern wenn ich zu Gott komme, ins Gebet, und wirklich ihn suche, weil ich ihn brauche, weil ich irgendwas füllen muss, was mir so schmerzt, dann kann ich wissen, Gott kommt und erfüllt, aber er erfüllt nicht mit Lösungen und auch nicht oft mit Antworten, sondern was er tut, ist, er gibt mir seinen Geist besonders. Das bedeutet, ich kann auf einmal ruhig sein in Situationen, wo nur Sturm ist. Ich werde dadurch getragen. Und je mehr ich mich an Gott knie, desto mehr bekomme ich davon. Das ist eine Frucht des Heiligen Geistes, Freude. Die, die im Heiligen Geist sind, die kennen Depression nicht. Oder Burnout. Weil die Frucht des Heiligen Geistes ist Freude und Frieden. Und die Jünger fragten Jesus und sagen, oh, lehre uns beten. Und Jesus sagt, okay, dann passt auf. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und dein Reich komme. Und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Ja, dann komm mit deinen Sorgen, mit deinen Nöten zu Gott. sagt Jesus hier, und legst alles Gott in die Hände und sage, ich vertraue dir, dass du es machst. Weil für mich ist es so groß. Und was ich auch tragen oder was du mir auch nimmst, ich will es in deinen Händen lassen und sagen, ja, du bist gut und du bist mächtig und allwissend und groß. Es wird schon gut sein. Und dann sagt Jesus auch, du darfst auch für dich bitten und mit deinen Sorgen ganz privat kommen. Gib uns unser tägliches und nötiges Brot. Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Hilf mir mit mir und meinen Problemen und mit meinem Umfeld. Mit den Menschen dort. Herr, wirke du da. Und greif du da ein und verändere. Das ist Beten, sagt Jesus. Und mehr nicht. Überlass es Gott, denn er gibt den Geist. Betet ohne Unterlass. Zurück in 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Was meint er damit? Ich kann doch nicht mit euch reden und gleichzeitig beten, obwohl ich es manchmal mache. Ja, hilf mir, ich habe keine Ahnung, was ich gerade sage. Aber das heißt, ja, ich kann ja nicht mein Leben lang in einer stillen Kammer sein, nur mit Jesus. Da wäre ich fehl am Platz. Ich bin ja hier, um Menschen zu lieben, die draußen sind. An dem Ort zu scheinen, wo es dunkel ist. Aber was bedeutet es einfach, lernt, dass Gott immer da ist. Habt Gott vor Augen und im Gedanken und im Herzen, dass er immer bei euch ist und ihr nie gottlos seid. Es gibt keinen gottlosen Moment in unserem Leben, außer wir vergessen, dass er da ist. Oder verdrängen es. Und das ist schön, so in allem, was du tust und in allem, wo du bist, zu wissen, du bist bei mir, hey. Und wenn man nicht zu bitten hat und zu flehen, dann kann man danken. Oder vielleicht sich erinnern, was Gott schon gesagt hat und getan hat. Und wenn man selbst da nichts hat, wofür man danken kann oder bitten, dann kann man ja sich freuen und überlegen, wie es mal sein wird. Oder zu sagen, ja, all das, was mich hier so plagt und diese Gottlosigkeit und diese Sündhaftigkeit der Menschen, ist so krank und kaputt. Ja, komm bald, ich freue mich auf dich. Sei vom Thron der Gnade beständig, in seinem Licht, in seinem Glanz. Und das verändert alles. Ne? Seid in allem dankbar. Und das ist schwer. Wie soll ich denn nur allen dankbar sein, wenn ich was vermisse oder was zu wenig habe oder zu viel und ich es nicht loskriege? Wie soll ich denn dankbar sein, wenn Menschen mir wehtun, die mir am nächsten sind? Oder wie soll ich dankbar sein, wenn es nicht so läuft, wie ich das geplant habe? Wie soll ich dankbar sein, wenn ich das Gefühl habe, ich stehe in der Wüste oder im Dunkeln so ewig schon und komme da nie raus? Oder mich fühle wie David, König David, der sagt, ich versinke hier im Schlamm, wer kann mich da retten? Oder der wie König David dasteht und sagt zu Gott, Herr, ich will eine Taube sein, einfach wegfliegen an einem anderen Ort. Einfach aus meinem Problem raus und da, wo es mir gefällt. Wie kann ich denn da dankbar sein? Gerade in den Sachen und Situationen, die alles andere als positiv wirken, wo ich noch nicht mal vom Kopf her ein Gefühl kriege für Danke, dass ich jetzt da drin bin, weil aber ich kann dankbar sein in allem. Und das ist doch gar nicht so schwer, weil dankbar zu sein bedeutet, dass man einfach weiß, dass man genug hat. Man akzeptiert es. Man kommt einfach zu einem Punkt, wo man sagt, es ist so, wie es ist. Und so nehme ich es hin. Weißt du, und wenn es dir egal ist, ob es nun schlechter wird oder besser, in deinen Augen dann gehst du mit einem ziemlich vielen Ruhe und Dankbarkeit durchs Leben. Weil da kann kommen, was will, und da kann weggenommen werden, was will, und gegeben werden, was will. Du bist ja eh schon im Klaren, es kommt ja eh, wie es kommt. Ja. Ich bin auch sehr dankbar und habe ich gemerkt, wenn ich nicht auf die Zukunft sehe. Nicht diese ewige Zukunft, die tut mir gut, aber ich meine diese menschliche Zukunft, die ich hier noch habe. Weil ich habe ja noch eine gewisse Zeit hier abzusitzen. In dieser Zeit. Ja. Und wenn ich mir überlege, das und das könnte passieren. Oder das und das passiert anscheinend nie. Oder was auch immer. Ne? Dieses, was wäre, wenn ich jetzt doch? Oder was wäre, wenn da? Und was könnte passieren? Wenn ich das lasse, bin ich ein richtig entspannter Mensch, der einfach gerade läuft und ruhig ist. Ja. Ist gesund, sich nicht so einen Stress zu machen und zu sagen, so ein, ja, kommt, wie es kommen soll. Das ist nicht albern, sondern das ist sehr reif. Das ist ein Zeichen für einen gottesfürchtigen Menschen. Ja. Dass er sagt, ach, mein Gott ist so groß, es kommt, wie es kommt und es wird gut. Ja, und manchmal muss ich weinen, und manchmal muss ich mehr tragen, manchmal muss ich leiden für andere. Aber ich weiß, alles wird gut und mein Lohn wird groß. Sei dankbar, weil wenn ich nur gucke drauf, was ich gerade nicht habe und nicht besitze und mir wünsche, dann falle ich in ein Loch, das so tief ist, es hat keinen Boden. Ja. Weil meine Sorgen sind unter mir und die graben tiefer. So schnell kann ich überhaupt nicht füllen. Ja. Deswegen ist das das Schlimmste, was wir tun können. So, das Beste, was wir tun können, ist, zu Gott zu kommen, zu sagen, Gott, ich möchte gerne dankbar werden. Ja. Und manchmal hilft es schon, sich daran zu erinnern, bei einem Spaziergang oder so, okay, wofür kann ich denn jetzt danken? Ich suche mal 10 Gründe. Ja. Das war sehr menschlich gedacht, aber ja, wir haben auch einen Grips bekommen. Und manchmal hilft das, sich schon einfach 10 Sachen zu überlegen, so ein, okay, wofür kann ich jetzt eigentlich danken? Ja. So eine Pro- und Kontraliste, nur das Kontraliste weg, da hast du ja schon lange genug gejammert. Einfach mal eine Pro-Liste. Und das ist gut. Ja. Und manchmal kriegt man schon da einen neuen Blick und verwandelt sich auf einmal dieser Dank zum Gebet und dann zum Lobpreis. Ja. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes. In Christus Jesus für euch. Den Geist, den dämpft nicht. Ja.
Was ist denn? Das ist
Nein, wir sollen den Geist nicht rauchen oder verdampfen, sondern das bedeutet es nicht. Sollst aber auch nicht tun. Ja. Das bedeutet, den Geist unterdrückt. Das ist ein gutes Wort. Oder halt ihn nicht zurück oder sei nicht lauter als er oder wie auch immer. Ja. Und das ist so leicht, oder? Den Geist zu dämpfen. Das ist eine Leichtigkeit für mich. Ich brauche nur YouTube anmachen. Und schon bin ich fähig, 2 Stunden den Geist zu dämpfen. Sitze da und gucke mir irgendwas an, wo ich rausgehe und denke so, naja, weiser bin ich jetzt auch nicht. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir Menschen uns unterhalten. Und im Endeffekt ist in meinen Augen, glaube ich, nur eine Flucht. Ich glaube wirklich, wir brauchen das eigentlich gar nicht. Ich glaube wirklich, wir können ohne Unterhaltungsmedien und so weiter sehr gesund und sehr gut leben. Aber wir nehmen es uns, weil wir denken, wir brauchen es. Weil wir noch keinen Ersatz haben. Weil da ist ein Hunger und ein Hunger, der gestillt werden muss in der Seele nach diesem gefüllt sein, nach diesem rauskommen, nach diesem einfach mal runterschalten und ne, voll sein. Aber wenn man keinen Weg hat, dann nimmt man den, den einem geboten wird. Und wenn ich mir die Wege angucke, die Welt mir gibt als Mensch, dann ist es eine Unterhaltung, die mich müder macht. Das ist eine Illusion, ne, zu sagen, ja, noch eine Serie geht. Warum? Weil ich bin ja jetzt schon müde und habe Angst, habe Probleme, meine Augen überhaupt zu öffnen, aber ich denke mir, als Mensch, eine geht noch. Ne? Und dann komme ich raus zu einer Uhrzeit, wo ich ins Bett komme dann und weiß genau, oh, morgen früh werde ich sein wie ein Zombie. Und ja, frühmorgens bin ich wie ein Zombie, weil was soll denn noch anders passieren? Und ich bin den ganzen Tag müde und matt und dämpfe den Geist. Warum? Aus Dummheit. Wegen der Illusion, die ich mich hingebe als Mensch. Und so gibt es so viele Illusionen, die ja Satan uns gegeben hat zum Teil. Ja. Und der wir uns auch als Christen hingeben, weil wir denken, wir kriegen da Kraft raus und Freude und Frieden und eine Lösung, aber das ist eine Illusion. Weil es raubt uns noch mehr. Ja. Und es klingt jetzt ja christlich, aber so ist es nun mal, glaube ich. Und ich will den Geist nicht mehr dämpfen. Ich dämpfe ihn schon genug, weil ich nicht Christus bin, sondern aber ich will ihn nicht mit Absicht noch mehr dämpfen, sondern ihm Raum geben, gehört zu werden und mich benutzen lassen, damit er gehört wird durch mich, auch an vielen und so. Ich will mein Leben nicht verschwenden und versumpfen in nirgendwo und im Endeffekt total fruchtlos sein, sondern ich möchte Action. Ich will, hier steht draußen, haben die Kinder geschrieben, Abenteuer mit Pfeile in die Gemeinde. Ja, ist es das? Also ich denke schon, das könnte ein Abenteuer sein hier, ne? Voller Action und voller Mysterien, voller Dinge, die Gott preisgibt und Veränderungen und Kraft und Worte des ewigen Lebens, Ströme, die hier fließen, unsichtbar und doch spürbar. Das kann ein Abenteuer sein, eine Gemeinde, ein Gottesdienst. Dafür bete ich. Das will ich. Ich will den Geist nicht dämpfen und ich bete auch dafür, dass die Gemeinde zusammen klare Augen hat, wenn es zum Gottesdienst kommt, damit niemand hier irgendwie was dämpft und zurückhält. Sondern Gott soll laut sein und er soll reden und er soll wirken. Deswegen treffen wir uns hier. Die Weissagung verachtet nicht. Kennt ihr das? Ihr wahrscheinlich nicht, aber ich kenne das so gut bei mir leider, dass man dann sitzt und dann hat mal jemand einen Bibelvers oder so, der per WhatsApp schickt oder im Gottesdienst, in der Gebetszeit sagt und manchmal liest man darüber weg, denkt gar nicht drüber nach oder hört gar nicht richtig zu. Ne? Und das ist so schade, weil das ist gerade eine Weissagung. Ich könnte in dem Moment jeden Bibelvers nehmen und euch schicken, aber ich nehme den. Ne? Warum? Weil Gott was zu sagen hat und was sagen will. Ne? Das Problem ist nicht, dass er nichts sagt, sondern das Problem ist, dass manchmal die Leute einfach nicht zuhören wollen. Aber wenn ich das als Gottes Wort gerade nehme und sage, oh, da redet gerade Gott, dann nehme ich das ernst, dann höre ich zu und dann mache ich mir Gedanken darüber, okay, was hat das mit mir zu tun? Hat es was für mich zu tun oder nicht? Und dann hat es was mit mir zu tun und es bewirkt eine gute Frucht. Ja, vielleicht eine Antwort auf die schon lange Wort. Die Weissagung verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Ja. Und das ist richtig und das ist gut so. Das Schlimmste für mich wäre, wenn ihr hier sitzt und mich hört und alles für voll nehmt und sagt, so ist es dann. Weil dann würden hier draußen dann irgendwann in zig Jahren hunderte kleine Stephans rumlaufen, die alle die gleiche Doktrin haben und alle die gleichen Ansichten und alle die gleichen Worte und die gleichen Beispiele und ich würde mich vervielfältigen. Aber wir sollen uns ja nicht vervielfältigen, weil Gott hat einen Paulus und der reicht. Der braucht nicht zwei oder drei Paulus und der braucht nicht drei oder vier Stephan, Spielaus oder Daves oder was auch immer. Ne? Von daher, wenn man da sitzt, manchmal hat man einfach andere Ansichten, weil man anders gelehrt wurde vom Heiligen Geist und von der Gemeinde, wo man herkommt und was auch immer, der Gemeinschaft. Das ist nicht falsch. Deswegen muss man nicht da sitzen mit Wimpeln und sagen, das stimmt überhaupt nicht so, ich habe das ganz anders und ich kann das biblisch belegen und so. Sondern da streiten und Kampf provozieren, weil man irgendwie theologisch anders geschult ist oder andere Ansichten hat. Sondern da kann man ruhig sein und sagen, für mich gilt das nicht. Ich sehe das anders. Und das ist gut und das ist richtig und in Ordnung. Außer es widerspricht der Bibel. Dann ist es wichtig, es laut zu machen und zu sagen, hey, das ist eine Irrlehre. Punkt. Prüft alles, das Gute behaltet. Vers 22, haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Und das ist mein letzter großer Punkt. Das hat gleich erlöst. Und das ist ein wichtiger Punkt. Halte dich fern vom Bösen. Egal in welcher Gestalt. Und da muss ich echt viel drüber kauen, auch letzte Woche schon, weil ich da eigentlich den Text schon machen wollte, aber weil wieder zu viel geredet habe. Aber was ist denn das Böse? Das wäre mir jetzt peinlich. Ja, ich weiß. Was ist das Böse? Ne? Das Böse ist all das, was nicht gut ist. Und was ist gut? All das lerne ich, wenn ich mit Gott zusammen bin. Ja. Und das ist hier so ein krasser Punkt, der für mich sehr herausfordernd ist, weil mich an meine Grenzen gebracht hat zu bestimmten Punkten. Aber wenn ich wirklich unabhängig von meiner Ansicht und meinem Glauben gucke und das einfach so nehme, wie es da ist, dann heißt es für mich, dass ich echt aufpassen muss, was ich mir antue. Ich habe es letzte Woche schon mal kurz erwähnt, du siehst bei älteren Ehepaaren, christlichen Ehepaaren, die gereift sind, oder bei älteren Christen, ob es ein Verheirat sind oder nicht, ist da egal, aber die gucken sich nicht mehr alles an. Die machen einen Film an, wo sie denken, oh nee, das gucke ich mir nicht an, machen es aus. Wir gucken den Film und denken, hä? Was denn? So ein bisschen übertrieben, oder? So ein, das sind, oder wie du erzählt hast, so ein, du hast ewig nicht im Kino und so, und jetzt war beim Kino eingeladen, der Dave Sohn, und guckte einfach zu Hause mal die Trailer an, so was läuft denn gerade, und er war entsetzt, weil alles ihm Angst gemacht hat. Ne? Oder ich war fernsehsüchtig, mein Leben lang nur der Fernseher lief, ob ich geguckt habe oder nicht, so ein, und dann kam ich zu Jesus und hatte, und davor Künstler, also ich glaube 10 Jahre, 12 Jahre kein Fernsehen, nicht einmal geguckt. Und da war ich bei meinen Eltern und wir waren abends da und dann lief der Fernseher und dann, ich war entsetzt. Das hat sich so verändert, das war nachmittags und was da lief, das hat mich echt entsetzt. Dann haben sie früh die Programme für die Kinder angemacht, so Kinderfilme im Fernsehen, und ich war entsetzt. So ein, was da läuft, so und die Mädchen dort in dem Film sehen alle mit Minirock geschminkt so und ne, gestylt so wie, ja, halt wie so eine Prostituierte. So ein, und ich, die kämpfen da die ganze Zeit mit Waffen, da alles fliegt die Gedärme und ich denke so, ich bin entsetzt. Also ich bin dankbar in der Zeit, wo ich, bei mir war Bill Cosby und Prinz von Bel-Air und das war vielleicht auch nicht gerade das, was ich jedem weiterempfehlen möchte, aber es war trotzdem noch nett alles. Unsere kleine Farm und so, ne? Da war das Schlimmste, glaube ich, der Willi von Biene Maja, weil er nur schlechte Laune hatte und gemeckert hat. So, ne? Oder MacGyver, der keine Schusswaffen nimmt, aber sich Sprengstoff halt baut. So, aber so ein, weißt du, aber heute, du siehst einfach, die Welt wird kranker und kranker und es ist einfach, es wird immer schneller krank. So immer schnell mehr krank und ja, und da muss ich wirklich sagen, halte dich fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt, so dass ich für mich da jetzt einfach gesagt habe, so ein, okay, Gott, da werde ich intensiver für beten, weil es tut mir nicht gut. Ich merke, es tut mir nicht gut. Und das Schöne ist, wenn du dich mal enthältst, wenn du dich mal enthältst von dem Bösen, eine Zeit, ja, dann was zu sehen, wie schnell du dich freust am Guten. Aber wenn du das Böse akzeptierst und im Bösen einfach bleibst, in dem, wo du weißt, Gott würde das jetzt nicht gucken oder das nicht unterschreiben und sagen, das ist gut, dann bist du das Böse gewohnt und du kommst da nie raus. Und du kannst sehen, bei reifen Menschen, die sind geschockt und angewidert, wenn sie was Böses sehen. Warum? Na, weil sie das Gute so sehr lieben gelernt haben. Von daher, wenn Paulus hier sagt, so haltet euch fern von dem Bösen jeglicher Gestalt, dann ist es weise. Dann heißt es, lerne das Gute zu lieben. Und je mehr du das Gute liebst, desto abartiger wird das Böse für dich. Und desto weniger willst du damit zu tun haben, weil es böse ist. So ein, und das hält deinen Kopf frei, deine Gedanken und dein Herz. Und deine Seele ist glücklich und glückselig. Und das wird auch Auswirkungen auf dein Reden, auf dein Tun, so ein, auf dein ganzes Sein als Mensch. Ja. Lerne das Gute zu lieben. So. Und lerne das Böse zu hassen. Aber und auch da sind viele halt im Fallstrick, mein Lieblingsspruch in der Hinsicht, so ein, hasse das Böse aber nicht mehr, als du das Gute liebst. Ja, weil da sind auch viele gefallen, die nur noch am Meckern und am Fluchen sind über das Böse und das Gute überhaupt nicht mehr zu schätzen wissen. Ne? Gucke auf das Gute. Und für mich war das damals der Vers, den Gott für mich benommen hat, gegeben hat, in einer großen Frage, die ich hatte, okay, da sind Zeugen Jehovas und Mormonen, mit denen ich rede. Und als ich auf der Straße war, evangelisieren, soll ich jetzt ihre Bücher studieren? Ich muss es jetzt wissen, damit ich gezielt antworten kann, genau weiß, so, wo die Punkte sind, um sie zu überführen, um ihnen zu zeigen, dass sie in einer Irrlaufe verfallen sind. Ne? Da Gott zur Nähe. Zum haltet euch fern vom Bösen in jeglicher Gestalt. Du musst das Böse nicht studieren und kennenlernen. Das ist eine Illusion. Das ist eine Lüge. Das ist absoluter Quatsch. Warum soll ich denn verstehen lernen, wie nennt man die Leute, die hier beim FBI oder so arbeiten? Profiler? Ja. Ne? Menschen, die sich reindenken in diesen Serienmörder oder in den Killer, um zu erzählen und sie schneller zu finden und so. Wir sind keine Profiler des Bösen. Ich muss mich nicht in Satan reindenken, um ihn zu bekämpfen. oder zu finden. Der kommt von ganz alleine. Aber was ich gelernt habe, und das ist wirklich Weisheit von oben, je besser ich mich in der Bibel auskenne und je klarer ich mit der Wahrheit vertraut bin, dann kommt der Lügner an und die Lüge, und ich kann es als Lüge identifizieren und sagen, weiche. Das stimmt nicht, damit will ich nichts zu tun haben. Und bis jetzt habe ich mit so vielen religiösen Leuten schon geredet, so viele Religionen, gerade in Leipzig ist so ein Sammelplatz von allem möglichen Zeug, so ein, ich konnte bis jetzt jeden überführen und zu einem Punkt bringen. Und wenn nicht, was auch passiert ist, dann hatte ich meinen Frieden, weil Jesus für sie nicht die Wahrheit war. Ne? Und dann gehe ich weiter und sage, gut, dann muss ich jetzt akzeptieren, dass es für dich nur eine Geschichte ist. Aber ich brauche nicht das Buch des Satans nehmen, um den Satan auszutreiben, das funktioniert nicht. Dunkelheit wird mit Licht bekämpft, nicht mit Dunkelheit. Also halte ich fern von dem Bösen jeglicher Gestalt. Vers 23, er selbst aber, der Gott des Friedens, er heilige euch durch und durch, euer ganzes Wesen, den Geist, die Seele und der Leib, möge untadlich bewahrt werden bei der Wiederherstellung unseres Herrn Jesus Christus. Denn treu ist er, der euch beruft, ja, er wird es auch tun. Er selbst, Gott, wird euch heiligen, durch und durch. Das, nicht ich heilige mich, sondern er heiligt mich. Ich brauche nur das Gute suchen, auf ihn gucken und einfach nur versuchen, ein glückliches Kind Gottes zu sein. Das einfach in Gottesfurcht wächst und einfach mehr und mehr lernt und akzeptiert, wie groß Gott ist. Und versuchen, in der Liebe zu wachsen. Und er tut den Rest. Er gibt den Geist, er gibt die Kraft, er gibt die Worte und den Trost, die Ermahnung, die Grenzen. Er bestimmt und er weiß auch, was ich brauche und wer ich bin. Er heiligt und gibt Frieden für alle meine Probleme und für alle meine Einzelteile. Für alles sorgt er, sogar für meine Seele, auch für meinen Kopf, für meine Gedanken, für meinen Geist. Und für mein Leib, für das Physische, auch dafür sorgt er, für mein ganzes Wesen. Er kümmert sich um alles. Da können wir uns ruhig hinlegen und sagen, ja, der macht das gut. Denn treu ist er. Ich bin nicht treu, aber er ist treu. Er denkt nicht an sich und sagt, oh, jetzt brauche ich mal eine Pause von dir. Jetzt lass ich mal 2 Wochen Ruhe und dann kannst du kommen mit Gebet. Gott wird nicht müde. Keine Sekunde, keine Millisekunde, wo er irgendwie weg ist. Sondern immer mit dem gleichen Herzen, mit der gleichen Inbrunst, mit der gleichen Kraft für uns. Brüder, betet für uns. Grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief an allen heiligen Brüdern vorgelesen wird. Danke, Paulus. Rund 2000 Jahre später lesen wir den Brief und er baut uns immer noch. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die sei mit euch. Amen. Danke auch für den Thessalonicher Brief und ja, für die Kraft, die da drin steckt. Und ich bitte dich, mach die Punkte lebendig. Du weißt, was gerade bei jedem persönlich dran ist. Vielleicht 2, 3 Sachen davon, vielleicht alles, vielleicht gar nichts. Vielleicht was ganz anderes, aber ja, da wir heute hier versammelt sind, ist auf jeden Fall irgendein Punkt für jeden hier dabei. Und bitte lass uns da wachsen, ja, dass wir vollkommen werden in dem Maß. Dass wir mehr und mehr ablegen und loslassen und vertrauen in dich. Ja, du willst, dass wir hier zufriedene Menschen sind. Innerlich zufriedene Menschen. Ja, aber äußerlich ist das Leben oft räuberisch und hart. Und tut weh, hier in der Welt zu leben und zu sein. Manche Tage sind viel schwerer als andere und manche Tage sind einfach ein Geschenk, wie eine Oase. Und ja, du weißt, was wir gerade brauchen, jetzt in diesem Moment. Und ja, hilf uns einfach zuversichtlich zu sein. Ja. Hilf uns auch ein Herz füreinander zu bekommen, dass wir mehr und mehr bereit sind, dich zu geben. Mehr und mehr dich nicht dämpfen, sondern dich einfach machen lassen. Reden lassen. Ja. Bitte hilf uns auch da, denn unser Inneres ist oft sehr laut. Unser Alltag auch. Ja, aber du bist da. Danke, dass du uns nicht aufgibst. Bitte nutze noch den Tag für dich heute. Amen. Das ist noch ein Liedchen.